in 2. Mose 33. Vielleicht können wir das zu Anfang mal lesen. Ja? Zweite Mose 33. Ich lese mal ab Vers 7. Und Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Also dieses Zelt der Begegnung, das sollen wir uns vielleicht später nochmal anschauen, aber dieses Zelt der Begegnung, das ist diese Stiftshütte, das ist ein ganz erstaunliches Ding. Also wenn es uns um die Gegenwart Gottes geht, das war ein Ort der Gegenwart Gottes, beziehungsweise das war ein Ort, den Gott bestimmt hat, wo das Volk ihn suchen sollte. Also, dieses Zelt war äußerlich gar nichts Besonderes. Wenn man das von außen angeguckt hat, war das gar nicht besonders imposant. Es gibt so Nachbauten von der Stifthütte 1:1. Also das ist jetzt nicht so das wahnsinnig beeindruckende Teil. Also da gibt es andere Tempelanlagen, andere Sachen, die sind viel beeindruckender. Aber das ist dieses Zelt, was Gott bestimmt hat. Von außen sieht das relativ niedrig aus. Wenn du reingehst, da sind da schon schöne Sachen drin und ist sehr kunstvoll gemacht und ganz kompliziert. Und da drin ist der siebenarmige Leuchter und das ist eine Vorbildung des Tempels sozusagen. Ja. Aber das ist der Ort, wo Menschen Gott begegnet sind in dieser Zeit. Und diese Stiftshütte, die gab es relativ lang. Die gab es bei der Zeit der Wüstenwanderung, die gab es noch bis in die Zeit Davids rein. Überlegt mal, das ist lang. Die ganze Josua-Zeit, die ganze Richterzeit bis David. Und dann bei David auch noch eine ganze Zeit. Und erst ab Salomo gab es was anderes. Erst ab Salomo gab es den Tempel. Und da war der Tempel sozusagen der Ort der Gegenwart Gottes. Ja. Aber lange Zeit war es eben hier diese Stiftshütte. Und da stand, wer Gott suchte, ging in dieses Zelt. Und es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, da standen alle Leute auf. Und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose, und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich, und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Mose nun sagt zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne. Damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Er antwortete, mein Angesicht wird mit dir gehen und dich zur Ruhe bringen. Er aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk, nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden? Also Mose sagt, zu Gott, ich will nur weiterziehen, wenn du selber mit uns gehst. Das ist das Merkmal, was uns auszeichnet vor allen Völkern. Also wir sehen, wie hier Mose ganz eng mit dem Herrn ist, wie ein Mann mit seinem Freund. Jedes Mal kommt diese Wolke herab, die ein Bild für Gottes Gegenwart ist, und Gott redet mit Mose. Dann geht Mose wieder zurück und Josua bleibt in dem Zelt. Ich glaube, das ist der Grund, warum Josua später der Nachfolger von Mose wurde. Der ist in dem Zelt geblieben, der kannte, der wollte in der Gegenwart Gottes bleiben. Und er hätte vieles anderes machen können als junger Mann. Als junger Mann kann man alles Mögliche machen, hat man alle möglichen Ideen und Träume und Vorstellungen und auch als junge Frau. Und dieser Josua, der hatte in seinem Herzen, dass er im Zelt Gottes bleibt, in dieser Gegenwart Gottes. Das finde ich echt erstaunlich. Das hat ihn irgendwie qualifiziert für alles andere, was Gott später durch ihn gemacht hat. Nicht seine Gaben, nicht seine natürlichen Dinge, sondern ich glaube, das war letztendlich dieses Herz, was ihn qualifiziert hat. Ich denke, dass es bei David ähnlich war. Was hat David qualifiziert? Dass er Zeit mit Gott verbracht hat als junger Mann und nicht alles Mögliche gemacht hat, was er hätte auch machen können. Also das spreche ich besonders an euch junge Menschen, die ihr seid. Ja, ganz junge und noch junge. Dass Josua ist was wir uns als Vorbild nehmen sollten. Ein Mann, der Gottes Gegenwart sucht und nicht daraus weicht. Ich kann mir vorstellen, dass seine Freunde gesagt haben, du Josua, wir haben heute Abend was vor. Kommst du nicht mit in die Pizzeria oder in die Manna-Burgeria? Und Josua hat gesagt, nee, ich kann nicht. Ja, warum nicht? Ja, was denn? Willst du schon wieder in diesem Zelt da bleiben die ganze Zeit? Und Josua sagt, ja, ich will in dem Zelt bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass er da sogar geschlafen hat. Dass vielleicht sogar irgendwann seine Frau gesagt hat oder seine Eltern gesagt haben, jetzt langt's aber. Und er hat gesagt, nee, es erinnert mich auch an Jesus, ja, wo Jesus auch gesagt hat, ich will im Tempel sein, ich will da sein, wo mein Vater ist. Ja. Und ich stelle mir das irgendwie, ehrlich gesagt, cool vor, in diesem Zelt der Begegnung zu schlafen. Oder? Und Mose sagt jetzt, er stellvertretend für das ganze Volk nochmal, da geht es jetzt weiter, er will auch, dass diese Gegenwart Gottes auf diesem Volk ist und auf diesem Volk bleibt. Und er sagt, Gott, das bitte, das muss so sein, dass du mit uns gehst. Woran, was ist denn sonst an uns wichtig? Was ist denn sonst an uns Besonderes, wenn nicht das? Und das müssten wir uns mal übertragen auf unsere Zeit, aufs Neue Testament. Eigentlich ist es, glaube ich, Gottes Plan, dass genau das ist, was uns auszeichnet, oder? Was uns als Volk Gottes heute auszeichnet. Dass wir sagen, Gott, du musst dabei sein, du musst spürbar, du musst wirklich unter uns sein. Was hat das Ganze sonst für einen Sinn? Das ist, finde ich, sehr herausfordernd, was Mose da sagt. Wodurch sind wir denn sonst ausgezeichnet vor allen anderen Völkern? Wodurch sind wir denn sonst ausgezeichnet vor allen anderen Religionen? Vor allen anderen Völkern, vor allem anderen, was es sonst auf der Erde gibt. Nicht dadurch, dass wir bessere Musik haben. Nicht dadurch, dass wir, obwohl wir das haben, ja. Nicht dadurch, dass wir bessere Gebäude haben oder professionell irgendwas tun können. Das ist alles nicht der Punkt, was uns auszeichnet. Was uns auszeichnen soll, ist Gott mit uns. Immanuel. Jesus, Gott mit uns. Und Mose kämpft da ein Stück mit Gott, ja, weil Gott irgendwie nicht so richtig will. Das kommt jetzt gleich raus, ja. Vers 17. Ach nee, halt, hier ist es gar nicht. Wo ist denn das, dass er gesagt hat? Das ist davor irgendwo, ne? 32, wo Gott sagt, ich schicke einen Engel mit. Und Gott sagt, nee, Mose sagt, nee, das mache ich nicht mit. Du musst schon selber mitkommen. Okay, also lassen wir es aber. Bitte? 33,3. 33,3. Okay, Entschuldigung. Ja, genau, das ist davor schon. Entschuldigung, da sagt Gott in 2, ich werde einen Engel vor dir hersenden. In ein Land, das Milch und Honig fließt. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen, Vers 3. Du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht auf dem Weg vernichte. Als das Volk diese Rede hörte, trauerte sie und keiner legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesagt, sprich zu den Söhnen Israels, ihr seid ein halsstarriges Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Also Gott sagt, zu eurem eigenen Schutz gehe ich nicht mit. Zu eurem eigenen Schutz. Weil ihr seid so ein halsstarriges Volk. Wenn ich selber unter euch wäre, würdet ihr umkommen durch meine Gegenwart. Ich will es mal so sagen. Wenn ich bei euch wäre, so nah, ihr würdet umkommen durch meine Gegenwart. Das Volk ist traurig, aber sie sagen nicht, es tut uns leid, dass wir halsstarrig sind, das ist traurig, dass Gott nicht mitgeht. Aber sie sagen nicht, okay, dann müssen wir was an der Halsstarrigkeit ändern. Ist es vielleicht bei uns auch so? Ich frage das einfach mal. Ja. Ist das vielleicht in manchen Gemeinden oder in unserer Gemeinde, wo wir sind, so, dass Gott deswegen nicht so da sein kann, wie er vielleicht könnte und wie er vielleicht auch will, weil er weiß, wir würden umkommen, wenn er so da wäre, so stark, wie das hier auch beschrieben wird, so stark, wie es auch im Neuen Testament beschrieben wird, hätten wir vielleicht zu viele Ananias und Saphiras? Könnte sein, dass Gott sagt, das kann ich denen im Moment nicht zumuten. Ärgert euch nicht an dem, was ich sage. Hier sagt Gott es, ich kann, er sagt es zu seinem eigenen Volk, er sagt, ich kann nicht mit euch mitgehen, weil ihr seid zu halsstarrig. Ja. Und er sagt dann noch weiter, lege deinen Schmuck von dir ab und ich werde zusehen, was ich für dich tun kann. Da entledigten sich die Söhne Israels ihres Schmucks von dem Berg Horeb an. Also dieser Schmuck ist ein Bild, glaube ich, für das, was das Volk selber hat und selber kann. Und das legen sie ab, von diesem Zeitpunkt an. Und ich denke, das ist auch ein Bild für das, glaube ich, was wir Christen tun müssen vor Gott, wenn wir Gott mit uns haben wollen. Wir müssen unseren Schmuck ablegen. Und zwar unser Vertrauen auf unseren Schmuck, auf unser eigenes, auf das, was wir können, auf das, was wir sind. Ich glaube, dass Gott das irgendwie will, dass sie das in unserem Herzen niederlegen. Ich denke nicht, dass wir unsere Gebäude abreißen sollen oder sowas. Damit ist es nicht getan. Es geht um unser Herz hier drin, ja. Und sie haben das getan. Und dann, weil sie das getan haben, denke ich, Gott sagt ja, ich gucke, was ich für euch tun kann, redet Mose später nochmal mit ihm. Redet Mose nochmal für Gott, mit Gott. Und Gott sagt dann tatsächlich, mein Angesicht wird mitgehen. Das ist das, was Mose wollte. Das wünsche ich mir irgendwie. So ein, dass das Volk Gottes, die Gemeinde, ausgezeichnet ist dadurch, dass Gott unter uns ist. dass Gott mit uns geht. Dass wir in einem Volk sind, was nicht halsstarrig ist, wo Gott nicht sagen muss, ich kann gar nicht mit euch gehen, weil wenn ich das tun würde, das wäre für euch nicht gut. Ein Volk, was seine Gegenwart sucht und auch aushält und will, das traurig ist, wenn er sagt, ich komme nicht. Ein Volk, das nicht sagt, okay, also gut, dann können wir auch eine Zeit lang ohne dich. Also, es hat mal jemand gesagt, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Irgendein Erweckungsprediger hat gesagt, wenn die Gegenwart Gottes von den ersten Gemeinden im Neuen Testament weggenommen worden wäre, ja, wären 90% von dem, was sie gemacht hätten, kaputt gegangen. Also die neutestamentlichen Gemeinden, wenn Gott seine Gegenwart da rausgenommen hätte, wären 90% von dem kaputt gegangen. Hätte sofort aufgehört. Aber der sagte weiter, wenn Gott seine Gegenwart aus unseren Gemeinden wegnimmt, würden 90% von dem, was wir machen, weitergehen. Ja, das ist ein bisschen polemisch, aber denk mal drüber nach, stimmt es vielleicht? Wir haben uns da teilweise daran gewöhnt, Dinge ohne Gottes Gegenwart zu machen. Ich spreche da nicht nur von anderen. Und das ist, glaube ich, was Gott wieder ändern will. Das fängt in unserem Herzen an. Dass wir sagen, Herr, nee, wir wollen nicht mehr ohne deine Gegenwart. Wir wollen die wieder neu suchen. Wir wollen die genauso stark haben, wie das Volk Israel das hatte. Und das ist noch Altes Testament. Und Herr, wir wollen deine Gegenwart wieder so stark haben, wie es war im Neuen Testament. Wir wollen nicht mehr einfach Dinge tun ohne deine Gegenwart. Und das ist gar nicht so einfach, das im Herzen zu kultivieren und zu behalten. Weil man tatsächlich sich teilweise daran gewöhnt hat, wie es sich anfühlt, Dinge zu tun ohne Gottes Gegenwart. Und das kriegt man auch rum. Und das ist aber nicht schön. Und ich glaube, Gott sucht Menschen, die das wieder irgendwie zur Priorität machen und sagen, Herr, wir machen das nach vorne in unserer Priorität, deine Gegenwart zu suchen, dein Angesicht zu suchen. Und dieses Wort suchen, Gott suchen, das kommt so oft vor in der Bibel. Es kommt so oft vor. In den Psalmen, im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Gott suchen, Gottes Gegenwart suchen. Bevor ich an dieser Stelle hier weitermache, möchte ich nochmal ein bisschen ausholen, euch ein paar Infos einfach geben zu diesem Thema, die ich denke auch nicht verkehrt sind, dass wir die da dazu holen. Wir haben jetzt schon, ich bin schon extra ganz genau in die Mitte von diesem Thema reingesprungen, aber jetzt möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Kosmonauten Juri Gagarin gehört. Man hat ihm dieses Wort in den Mund gelegt. Ich bin in den Weltraum geflogen, aber Gott habe ich dort nicht gesehen. Also es ist wahrscheinlich nicht so, dass er es selber gesagt hat, sondern man hat es ihm in den Mund gelegt. Das war russische Propaganda. Aber das war das Denken. Ja, ich habe Gott nicht gesehen. Ich habe da Gott nicht gefunden, ich habe Gottes Gegenwart dann nicht gesehen. Und das ist ein ganz extremer Punkt, ja, wie kann man das denken, dass man ins Weltraum fliegt und da Gott findet. Ich habe da Gott nicht gesehen. Auf der anderen Seite gibt es aber Menschen, die ständig davon reden, dass Gott da ist. Ich war schon in ganz vielen Gottesdiensten, wo der Prediger vorne gesagt hat, Gott ist da. Gagarin hat ihn nicht gefunden, aber da wird gesagt, Gott ist jetzt hier, der ist jetzt da. Und Manchmal hatte ich auch das Gefühl, Gott ist da, aber so viel, wie gesagt wurde, dass er da ist, hatte ich nicht den Eindruck, dass er da ist. Es lässt sich sehr schnell sagen, Gott ist heute hier. Aber was meinen wir damit? Auch in unseren Gottesdiensten, in den charismatischen Gottesdiensten. Was meinen wir damit, wenn wir sagen, Gott ist jetzt hier? So ganz allgemein irgendwie? Oder weil ich das jetzt spüre? Und was ist mit dem, der es nicht spürt, ist bei dem Gott nicht? Oder ist er trotzdem da und der spürt es nicht? Habt ihr schon mal Gedanken gemacht? Was meint ihr, wenn ihr sagt, Gott ist da? Könnte es auch sein, ihr irrt euch. Der ist gar nicht da und ihr denkt nur, er ist da. Ihr spürt irgendwas Schönes, das ist aber gar nicht Gott. Wie ist das mit Gottes Gegenwart? Oder ist er sowieso immer und überall da? Es gibt die extreme Richtung, Glaubensrichtung, oder die gibt es fast im christlichen Glauben, oder Randgebiete von Christen behaupten auch sowas Ähnliches. Aber vor allen Dingen in der Philosophie gibt es diese Lehre vom Pantheismus. Habt ihr das schon mal gehört? Dass Gott überall ist, in allem ist und dass alles irgendwie Gott ist. Ist Gott so da? In jeder Blume, in jeder Ameise? Albert Schweitzer hat das auch so ähnlich geglaubt. Wenn ich eine Ameise zertrete ich irgendwie was Göttliches. Deshalb darf ich das nicht. Deshalb darf ich auch kein Fleisch essen, weil sonst esse ich ja Gott. Ganz extrem, ja. Pantheismus, die Auffassung, dass Gott eins ist mit dem Kosmos, dass er überall ist, dass er in der Natur ist und dass er die Natur ist. Dass er eigentlich identisch ist mit dem, was wir sehen, ja, dass er da drin ist. Und ich glaube, dass das ganz oft unbewusst das ist, was viele Menschen glauben heutzutage, auch in unserem Land. Dass Gott eigentlich irgendwie überall ist und überall drin ist. Und dass man deshalb auch die Natur schützen muss, weil da irgendwie was Göttliches drin ist. Die Natur ist, glaube ich, zu großen Teilen in unserem Land zu einer Art Religion geworden, zu einer Art Gott geworden. Die Natur kann ja auch sich selber erschaffen, hat sich ja selbst erschaffen durch Zufall und hat sich selbst immer höher entwickelt, die Natur, durch Evolution. Und die Evolution hat beschlossen, den Menschen hervorzubringen. Solche Formulierungen findet man manchmal, ja. Das hat die Evolution hervorgebracht. Aus dem Nichts hat sie sich selbst erschaffen. Und das kann die Natur. Und da ist irgendwie Gott drin und es ist alles irgendwie göttlich. Und deshalb müssen wir unbedingt die Schöpfung, die sich selbst geschaffen hat, bewahren. Also dann, das Wort Schöpfung ist dann nicht mehr, dass irgendein anderer Gott es geschaffen hat, sondern wir bewahren jetzt die Schöpfung. Und ich sag mal so weiter, dieses Ganze, was hier auf der Welt abgeht, ist dann unser einziger Fokus. Das ist göttlich, das ist schützenswert, das ist gleich Gott, was wir haben, fast gottgleich. Und diese neue Agenda, die jetzt gerade beschlossen wird von der UNO mit Hilfe des Papstes, könnt ihr googeln, passiert demnächst in 2 Wochen, hat nur diesen Fokus. Bewahrung der Schöpfung, soziale Gerechtigkeit, alles Mögliche. Dahinter kommt aber ein Gottesbild raus, was dahin, wo Gott gedacht wird, nur noch in der Schöpfung. Also das ist ein kleiner Ausflug, den wir aber wissen sollten. Ist Gott auf diese Art und Weise da? Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Wenn wir über Gottes Gegenwart reden, reden wir über was anderes. Wir reden nicht davon, dass er in der Blume ist und in jedem Käfer und überall. Das ist nicht, wie unser Gott da ist. Lass uns mal in Gottes Wort schauen und ich möchte einfach mal diesen Aspekt von Gottes Gegenwart anschauen. Gottes allgemeine Allgegenwart. Was lehrt uns Gottes Wort darüber? Weil Gott ist tatsächlich da und er ist tatsächlich überall und immer da. Und die Theologen nennen das die Allgegenwart Gottes. Gott ist überall gegenwärtig. Ja? Aber wie ist das in der Bibel? Wie ist Gott überall gegenwärtig? Und das Erste ist, was ich sagen möchte, Gott ist der Schöpfer und er steht über allem. Und wichtig ist, dass wir verstehen, dass, ich hole mal einen Stift, Augenblick, dass Gott nicht in der Schöpfung ist. Gott ist hier und Gottes Wort zeigt uns was. Gott hat diese Welt aus dem Nichts geschaffen. Und er ist nicht darin aufgegangen. Er ist nicht da reingegangen und das ist er selber geworden. Gott hat gesprochen, sagt Gottes Wort, er sprach und es geschah. Ja? Aus dem Nichts, Psalm 33, Vers 6 steht, durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt das Wasser des Meeres wie einen Wall, legt er in Behälter die Fluten. Es fürchtet den Herrn, die ganze Erde möge sich vor ihm scheuen, alle Bewohner der Welt, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Das ist das, was Gottes Wort uns zeigt. Gott schafft die Welt aus dem Nichts. Er ist von seiner Schöpfung unterschieden. Er ist ewig, die Schöpfung ist zeitlich. Er steht seiner Schöpfung gegenüber. Er geht nicht in seiner Schöpfung auf. Gott ist nicht Natur. Und wenn ich eine Ameise zertrete, zertrete ich nicht Gott. Das lehrt Gottes Wort nicht. Gott ist auch noch durch eine andere Weise da. Also er hat das Ganze geschaffen, ja, und Gott erhält das Ganze auch. Ja, ich mal das mal so, das soll eine große Hand sein. Naja, Daumen. Schon besser. Das ist mein zweiter Punkt. Hebräer 1, Vers 3, da geht es um Jesus. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Oder im Kolosser 1, Vers 17 steht, und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Ja, dafür hat auch die Theologie ein Wort. Und zwar, einfach, dass ihr es auch mal gehört habt, und zwar nennt sich das, ja, dass Gott die Schöpfung immer festhält und alles trägt durch das Wort seiner Macht, nicht nur einfach mal geschaffen hat. Das nennt sich Creatio Continua. Das bedeutet, Gott erhält die Schöpfung. Ja, manche denken, Gott hat die Uhr einmal aufgezogen, die Welt geschaffen und dann läuft die ab bis zum Ende. Mit seinen ganzen Naturgesetzen. Das ist aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, was Gottes Wort uns sagt. Gott hält die Schöpfung fest. Und wenn er seine Hand wegziehen würde, würde alles zerfallen. Gott sprach, es geschah und er hält es fest. Und deswegen funktioniert das. Sonst könnt ihr nicht erklären, ihr könnt es beschreiben, aber ihr könnt nicht erklären, warum die Erde um die Sonne fliegt. Warum? Was hält die da? Man kann das Gravitation nennen, aber man weiß nicht, was das ist. Man weiß eigentlich überhaupt nicht, was die Welt zusammenhält. Ja? Und ihr wisst vielleicht, je tiefer man nach innen geht, desto mehr findet man da und desto weniger findet man da und das wird immer kleiner. Ja. Und letztendlich weiß man gar nicht, was das eigentlich ist. Was sind Elektronen? Was ist das eigentlich alles? Keine Ahnung. Das wird da, man entdeckt, das ist immer mehr nichts. Der Abstand zwischen den Elektronen und dem Dings ist ungefähr die Dimension wie unser Sonnensystem auf der anderen Seite. Dazwischen ist ein Haufen nichts. Ihr besteht eigentlich als nichts. Woraus besteht ihr? Ihr besteht durch das Wort Gottes. Also Gott hält seine Schöpfung aktiv fest, von daher ist in dem Sinn Gott tatsächlich überall aktiv und überall auch gegenwärtig. Das zeigt uns Gottes Wort. Die Schöpfung läuft nicht wie eine aufgezogene Uhr ab. Es gab und es gibt immer noch christliche Gruppierungen, wo ich glaube, dass es eigentlich keine Christen sind, ja, die glauben das. Diese Lehre nennt sich übrigens, das ihr jetzt auch mal gehört habt, es nennt sich Deismus. Gott hat die Uhr aufgezogen und er ist da oben im Himmel, hat mit uns nichts mehr zu tun und das läuft alles von selber. Bis zum Ende. Und es gab viele bekannte Männer in der Geschichte, die eigentlich das geglaubt haben, dass Gott nicht mehr persönlich uns zugewandt ist. Unter anderem Benjamin Franklin und George Washington. George Washington wird immer als großer Christheld hochgehalten. Habe ich meine Zweifel. Er ist eigentlich Deist gewesen. Und andere Leute auch. Einfach, dass ihr das mal gehört habt, ja. Und es gibt auch jetzt noch Tendenzen in verschiedenen evangelikalen Gemeinden, wo es in diese Richtung geht, wo Gott eigentlich mit dieser Schöpfung gar nichts mehr zu tun hat, wo er auch nicht mehr spricht, wo er auch gar nicht mehr prophetisch redet, wo er auch nichts mehr tut heutzutage. Das hat er alles früher mal gemacht, jetzt macht er aber nichts mehr. Ich glaube, dass das nicht Gottes Wort ist. Gottes Wort zeigt uns, dass Gott immer noch gegenwärtig ist und immer noch handelt. Okay, dann geht Gottes Wort noch weiter und zeigt uns, dass wir Gott an der Schöpfung erkennen können. Das steht im Römerbrief, Römer 1, Vers 20, da steht, denn Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Also man kann an der Schöpfung Gottes Kraft und seine Göttlichkeit erkennen. Man kann erkennen, dass es einen Gott geben muss, der das alles geschaffen hat. Das kann man erkennen. Und man braucht viel Glauben, um das zu leugnen. Wenn Gott nicht in der Schöpfung ist, wo ist Gott? Was sagt uns Gottes Wort? Wo ist Gott jetzt? Wo ist er eigentlich? Bitte? Im Himmel? Wo?
In uns.
In uns? Ja, in uns, wo noch?
Überall.
Überall? Gibt es irgendeinen Ort, wo er wohnt?
Im Lobpreis.
Also Gottes Wort sagt tatsächlich, dass Gott im Himmel ist. Und Jesus lehrt uns sogar beten, Vater im Himmel. Was ist denn der Himmel, wenn Gott da ist? Gott ist im Himmel. Was ist das? Wo ist das? Nee, sag mal ganz im Ernst. Was denkt ihr da? Gottes Wort sagt, er ist im Himmel. Er ist in uns durch seinen Geist, das stimmt auch, aber zunächst mal sagt Gottes Wort, er ist im Himmel. Psalm 115, Vers 3, unser Gott ist im Himmel. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Prediger 5, 1, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte wenige. Daniel 2,28, aber es gibt einen Gott im Himmel. Klagelieder 3,41, lasst uns unser Herz samt unseren Händen erheben zu Gott im Himmel. Und Jesus sagt, Vater unser im Himmel. Und Jesus fuhr auf zum Vater in den Himmel. Und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes des Vaters im Himmel. Und er wird wiederkommen vom Himmel zur Erde. Wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel, so wird er wiederkommen. Wo ist denn der Himmel? Was ist denn das? Über uns? Um uns? In uns? Der Himmel erfüllt mein Herz. Was ist der Himmel?
Dimension.
Bitte?
Eine andere Dimension.
Ja, eine andere Dimension. Das Interessante ist, dass der Himmel ein geschaffener Ort ist. Gott schuf den Himmel. Und nicht nur den, sondern die Himmel. Es gibt mehr Himmel. Gott schuf die Himmel und die Erde. Gott hat sich einen Ort geschaffen, wo er wohnt. Fragt mich nicht, wie das geht. Und dieser Ort heißt Himmel. Und das ist eine andere Dimension. Das ist, keine Ahnung, John Lee Joe nennt es die vierte Dimension. Ich weiß es nicht. Die Dimension des Geistes. Das ist das, wo Gott ist. Aber Gottes Wort lehrt uns ganz klar darüber, dass es das gibt. Und es gibt immer wieder, es kommt immer wieder vor, dass es da diesen Übergang gibt von der Erde zum Himmel. Beziehungsweise umgekehrt. Also wir können nicht ohne weiteres in den Himmel, aber Gott kann aus dem Himmel ohne weiteres zu uns. Ich weiß nicht, da gibt es irgendwie von Gottes Seite Möglichkeit, drüber zu kommen in unsere Dimension. Und immer wieder schickt er aus dem Himmel Boten auf die Erde. Er schickt immer, die nennen sich Engel, ja. Er schickt Engel aus dem Himmel, das ist Gottes Dimension her. Das nennt sich Himmel. Und das ist die Schöpfung oder Erde. Der Himmel ist auch die Schöpfung, ja. Die Engel können darüber, die gehen dahin. Man sieht die dann hier und dann verschwinden die irgendwie wieder dahin. Und es gibt auch drei Menschen, die direkt von hier nach da gekommen sind. Wisst ihr wie? Wer ist der wer? Henoch, Elia und Jesus, genau. Die sind von da nach da gekommen, ohne zu sterben. Gut, Jesus war vorher tot, ist auferstanden. Aber die anderen sind direkt irgendwie von da nach da gekommen. Interessant, oder? Aber dort ist auf jeden Fall Gott, in dem Himmel. Aber er ist größer als der Himmel. Er ist da zwar, aber er ist größer. Gottes Wort sagt in 1. Könige 8, 27, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen, siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel, also alle Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe, sagt Salomo. Also die Himmel und alle Himmel und alles, was es gibt, kann Gott nicht fassen. Das heißt, Gott ist noch größer als der Himmel. Er ist da nicht nur so in der Weise drin, dass er da drin ist, sondern er ist noch größer. Gott ist allmächtig, allgegenwärtig. Gott ist nicht nur im Himmel, er durchdringt und trägt alles. Ich glaube, das wird ganz schwierig, das wirklich zu verstehen. Sagen wir mal so, es gibt keinen Ort, wo er nicht wäre. Und das drückt der Psalm 139 super aus. Und ich lese euch das mal vor. Worte, die ihr kennt. Psalm 139. Dem Chorleiter von David. Ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es. Genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. So wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliegen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich im Totenreich, so bist du auch da. Erhöbe ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Gott, es gibt keinen Ort, wo Gott nicht wäre. Das hält David hier fest. Und der Name Gottes drückt uns das auch aus, der Name im Alten Testament. sagt uns das auch. Gott ist überall, er passt nicht in unsere Schublade, er ist größer als alles und er heißt Jahwe. Ich bin, der ich bin. Ich bin. Das ist unser Gott. Mal ganz von Ferne angeschaut. Und dieser Gott kommt speziell zu uns. Mit einer Gegenwart, wo er sich manifestiert. In unserer Mitte. Spürbar, hörbar, sichtbar. Das ist das, was Gottes Wort uns zeigt. Dieser Gott, der so groß ist, der überall ist, da gibt es einen Aspekt, wo seine Gegenwart auf so eine Weise mit uns ist, dass wir wissen, er ist da. Und zwar nochmal anders als nur allgemein. Nicht nur allgemein, dass er überhaupt überall ist, sondern Gottes Wort zeigt uns immer wieder, dass Gott sich, das reicht Gott nicht. Er selber kommt und offenbart sich uns. Er selber kommt und zeigt seine Gegenwart. Er selber kommt und fängt an zu reden. Er selber kommt und ist auf einmal hier bei uns. Und wir spüren das. Das zeigt Gottes Wort von Anfang bis Ende. Das ist Gottes Gegenwart, um die es mir geht. Und die geht bis dahin, dass wir es hören können, dass wir es sehen können, dass wir es spüren können. Und es sieht so aus, als ob wir das wahrnehmen können mit unseren Sinnen. Und vielleicht haben wir das, habt ihr das auch, ja, vielleicht vorhin gespürt, habt ihr gedacht, ja, Gott ist irgendwie da. Oder spüre es irgendwie, Gott ist irgendwie da. Und das ist ein Geheimnis, das Gott tatsächlich macht. Das ist keine Einbildung. Gott kommt tatsächlich so, dass wir ihn spüren können. Es ist immer noch nicht so, dass wir da drauf zeigen können und sagen, da ist es jetzt, ich habe einen Beweis. Das macht Gott nicht. Und trotzdem kommt er so, dass wir ihn spüren. Ich mache jetzt eine kleine Pause, weil sonst gähnt ihr mich an. Manche gähnen mich an. Trinkt bitte was, esst bitte was. Und in ein paar Minuten treffen wir uns hier wieder. Dann möchte ich, ich sage euch dann auch, was ich tun möchte. Ich möchte wir möchten uns zwei Zeichen seiner manifesten Gegenwart angucken. Im Alten Testament, nämlich das Feuer und die Wolke. Und das ist ganz interessant, da kann man was drüber lernen, wie Gottes Gegenwart ist. Okay, bis gleich.